Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wojczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Kleine Tat, große Wirkung. Das haben sich möglicherweise die Jesus-Jünger gedacht, nachdem sie am Sabbat im Vorbeigehen an einem Feld ein paar Getreideähren ausgerupft und die Körner gegessen haben. Denn sie wurden dabei von den Pharisäern beobachtet. Diese Wächter der Rechtgläubigkeit witterten sogleich einen groben Verstoß gegen das Sabbatgebot. Für sie spielte es keine Rolle, ob sich jemand ein paar frisch geerntete Getreidekörner in den Mund steckte oder den Ertrag eines ganzen Feldes einbrachte. Die Einhaltung der Sabbatruhe sollte man allerdings nicht als Nebensächlichkeit einstufen, denn selbst in den 10 Geboten nimmt sie einen breiten Raum ein. Doch was sagt Jesus dazu? Im Markus-Evangelium, ganz am Ende von Kapitel 2, war zu lesen, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat. Vor allem der letzte Satz lässt die Pharisäer nicht zur Ruhe kommen. Wer so etwas sagt, maßt sich in ihren Augen an, Gott gleich zu sein oder von ihm mit besonderer Vollmacht ausgestattet worden zu sein. Und Jesus? Gleich zu Anfang von Kapitel 3 wird klar, dass Jesus darin keine Anmaßung, sondern eine Tatsachenbeschreibung sieht. Ehrenraufen am Sabbat? Für Jesus kein Problem. Das führt weder zu einer Überanstrengung desjenigen, der rupfenderweise an einem Feld vorbeigeht, noch hindert es diesen Menschen daran, sich am Sabbat ganz auf Gott auszurichten. Abgesehen davon hat Jesus möglicherweise Mitleid mit seinen Jüngern. Vielleicht reißen sie nur deshalb ein paar Ehren aus, weil sie schlichtweg Hunger haben. Doch als Jesus mit seinen Jüngern in eine Synagoge kommt, trifft er dort auf einen Mann, der noch viel mehr Mitleid verdient hat als seine Jünger. Dieser Mann hat eine verdorrte Hand, wie es im ersten Vers von Markus 3 heißt. Was auch immer die genaue Krankheitsursache gewesen sein mag, seine Hand war verkrüppelt oder wie abgestorben und zu nichts mehr zu gebrauchen. Falls der Mann einer handwerklichen Tätigkeit nachgegangen sein sollte, könnte diese Behinderung es ihm schwer gemacht haben, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Doch nun zu den Fakten. In den Versen 1 und 2 wird berichtet, und er, Jesus, ging abermals in die Synagoge. Und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie lauerten darauf, ob er auch am Sabbat ihn heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Ich weiß, dass ich meine Vermutung nicht beweisen kann, dennoch wage ich zu behaupten, dass dieser Mann mit der verdorrten Hand möglicherweise von den Pharisäern abkommandiert wurde. Und zwar, weil sie sehen wollten, was Jesus mit ihm macht. Das Ehrenausraufen draußen auf dem Feld haben sie bestimmt rein zufällig beobachtet. Aber die Sache mit diesem Mann kommt mir einfach zu gewollt vor. Schließlich hatten die Gegner Jesu auch schon vorher die Gelegenheit gehabt, ihn dabei zu beobachten, wie er auf leidende Menschen reagiert. Bereits in Kapitel 1 wurde berichtet, dass Jesus einen Besessenen von einem bösen Geist heilte, obwohl es Sabbat gewesen war. Aber nun stand die Behauptung Jesu im Raum, dass er ein Herr sei über den Sabbat. Das hatte er behauptet, nachdem sie ihn und seine Jünger wegen des Ehrenausraufens zurechtgewiesen hatten. Nun kommt Jesus also in die Synagoge, und die ist immerhin, anders als das Getreidefeld, ein heiliger Ort. Wird Jesus es auch hier wagen, sich selbst als Herrn über den Sabbat zu bezeichnen oder sich so zu verhalten, als ob er es wäre? Ich sehe förmlich ein paar Pharisäer und andere Religionshüter hinter Säulen und in verborgenen Winkeln lauern, die nur darauf warten, dass sich Jesus in ihren Augen schuldig macht. Noch einmal, dass es wirklich so ist, kann ich nicht beweisen, aber die Situation wirkt auf mich wie ein richtiges Komplott. Jesus unterdessen musste damit rechnen, dass er gewissermaßen unter verschärfter Beobachtung steht. Eine Möglichkeit wäre für ihn gewesen, sich ab sofort unauffällig und systemkonform zu verhalten. Aber das lag ihm absolut fern. Er handelte so, wie er es für richtig hielt. Und der Mann mit der verdorrten Hand konnte wirklich Hilfe gebrauchen, egal ob er von den Pharisäern geschickt wurde oder ob er aus eigenem Antrieb kam. In den Versen 3-5 des Bibeltextes wird berichtet: Und er sprach zu dem Menschen mit der verdorrten Hand: Tritt hervor. Und er sprach zu ihnen: Soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, Leben erhalten oder töten? Sie aber schwiegen still, und er sah sie ringsum an mit Zorn und war betrübt über ihr verstocktes Herz und sprach zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und seine Hand wurde gesund. Was die Pharisäer und sicher auch andere religiöse Führer des Volkes grundsätzlich erwarteten, war ein korrektes Handeln ganz nach Vorschrift. Zu ihrer Verteidigung muss man sagen, dass das alttestamentliche Gesetz diese Haltung ja nicht unbedingt fördert, aber wer ohnehin dazu neigt, immer nur nach Gesetz und Ordnung zu handeln, der fühlte sich durch das Alte Testament möglicherweise bestätigt. Doch nicht umsonst schreibt der Apostel Paulus, der sich selbst einmal als Eiferer für Gott bezeichnet hat: Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Der Buchstabe tötet, damit bringt Paulus zum Ausdruck, dass man die Absicht, die Intention eines göttlichen Gesetzes geradezu ins Gegenteil verwandeln kann und sich damit gegen Gottes Barmherzigkeit abschirmen kann. Furchtbar, wenn Gottes Gebote und Anweisungen, die dem Menschen doch zu einem erfüllten Leben verhelfen sollen, nur noch als Fessel und Drangsal empfunden werden. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Gedanken auch Jesus durch den Kopf gegangen sind, als er in der Synagoge in die Runde blickte und fragte, ob man am Sabbat Gutes tun dürfe. Die Reaktion war eisiges Schweigen. Und dann heißt es, dass Jesus sie ringsum ansah mit Zorn und war betrübt über ihr verstocktes Herz. Jawohl, Jesus kann auch zornig werden. Aber der griechische Bibeltext, auf den unsere heutigen Übersetzungen zurückgehen, verrät etwas über die Art seines Zornes. Demnach könnte man Vers 5 ungefähr so übersetzen: Als er sich zornig umgesehen hatte, aber nur mit dem Aufblitzen eines Zornes, ohne Groll und ohne böse Gedanken, da wurde er betrübt über ihr verstocktes Herz. Und diese Traurigkeit hielt auch dann noch an, als sein Zorn schon längst verflogen war. Letztlich bekümmerte ihn die Verstocktheit dieser Menschen genauso wie die Behinderung des Mannes, den er gerade geheilt hatte. Doch der Mann wollte geheilt werden, während die Feinde Jesu an ihrer Verstocktheit festhielten und sich im Recht fühlten. Blicken wir kurz zurück auf das vorangegangene Kapitel. Das Ehrenausraufen der Jünger am Sabbat hatte die Pharisäer bereits gegen Jesus aufgebracht. Seine Aussage, dass er der Herr über den Sabbat sei, brachte sie fast schon zum Schäumen. Und nun die Heilung des Mannes mit der verdorrten Hand am Sabbat, und zwar vor vielen hochkarätigen Zeugen. Das war für die Pharisäer der endgültige Beweis: Dieser Jesus lästert Gott. Und zwar durch seine Worte, aber auch durch seine Taten. Kapitel 3, Vers 6. Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten alsbald Rat über ihn mit den Anhängern des Herodes, wie sie ihn umbrächten. Dieser Vers unterstützt meine Vermutung, dass der Mann mit der verdorrten Hand möglicherweise von den Pharisäern vorgeschickt wurde, um Jesus auf die Probe zu stellen. Von nun an sind die Fronten geklärt. Die religiösen Führer des Volkes werden keine Ruhe geben, bis sie Jesus zur Strecke gebracht haben. Dabei wollen sie sich allerdings nicht die Hände schmutzig machen. Das würde einerseits nicht zu ihrem Image passen. Außerdem hatten sie Angst vor dem Volk, das teilweise große Stücke auf Jesus hielt. Und dann war da ja auch noch das römische Gesetz, das es zu beachten galt. Es durfte also nichts geschehen, was die römischen Strafverfolgungsbehörden auf den Plan gerufen hätte. Über Jesus und seine Jünger heißt es unterdessen ab Vers 7, aber Jesus entwich mit seinen Jüngern an den See, und eine große Menge aus Galiläa folgte ihm, auch aus Judäa und Jerusalem, aus Idumäa und von jenseits des Jordans und aus der Umgebung von Tyrus und Sidon kam eine große Menge zu ihm, die von seinen Taten gehört hatte. In einer der letzten Sendungen habe ich bereits darauf hingewiesen, und auch schon, als wir uns mit dem Matthäusevangelium beschäftigt haben, Jesus bekam es in den ungefähr 3 Jahren seines öffentlichen Wirkens mit sehr vielen Menschen zu tun, die von ihm Heilung und Wunder erwarteten, für die Jesus aber auch aus sich heraus Mitleid empfand. Und so kann man davon ausgehen, dass er sicher Hunderte, vielleicht aber auch Tausende Menschen geheilt hat. Während das Matthäusevangelium mehrfach auf die große Menge der Geheilten ausdrücklich hinweist, geht das Markusevangelium ein wenig dezenter vor. Als Leser bekommt man zwar mit, dass sich viele Leute um Jesus gedrängt haben, aber dann rücken meistens bewegende Einzelschicksale in den Vordergrund. In Vers 7, den ich gerade gelesen habe, heißt es, dass Jesus mit seinen Jüngern an den See Genezareth entwich. Später wird es Situationen geben, vor allem in Jerusalem, in dem es kein Entweichen mehr gibt. Ich meine nicht, dass es nicht möglich gewesen wäre, zu entweichen, sondern Jesus sieht dann die Notwendigkeit, die auftretenden Konflikte bis zum Ende durchzufechten. Jetzt aber ist es noch nicht so weit. Im 2. Kapitel des Johannesevangeliums wird Jesus in einer anderen Situation mit den Worten zitiert, »Meine Stunde ist noch nicht gekommen.« Genau dieser Satz würde hier im Markusevangelium auch passen. Überraschend finde ich die Tatsache, wo die Menschen überall herkommen, um Jesus zu begegnen. Aus der Umgebung von Tyrus und Sidon zum Beispiel, dort westlich des Sees Genezareth gelegen. Sidon dürfte etwa 80 Kilometer Luftlinie entfernt gewesen sein. Oder aus Jerusalem, weit südlich des Sees Genezareth, rund 130 Kilometer entfernt. Und Idumäa, schätzungsweise 170 Kilometer. Luftlinie, wie gesagt. Wenn man kein Auto besitzt und auch nicht mit der Bahn fahren kann, sind das schon beachtliche Strecken. Und diese Leute, die von weit her kommen, wollen dann auch tatsächlich etwas geboten bekommen. Das meine ich gar nicht abwertend. Doch die große Menge an Menschen bringt Jesus und seine Jünger tatsächlich in Bedrängnis. Jesus wiederum weiß sich zu helfen. Ich lese weiter ab Vers 9. Und er sagte zu seinen Jüngern, sie sollten ihm ein kleines Boot bereithalten, damit die Menge ihn nicht bedrängte. Denn er heilte viele, so dass alle, die geplagt waren, über ihn herfielen, um ihn anzurühren. Und wenn ihn die unreinen Geister sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien, du bist Gottes Sohn. Und er gebot ihnen streng, dass sie ihn nicht offenbar machten. Bereits im Zusammenhang mit Kapitel 1 sagte ich, dass es offenbar nicht allzu viel bedeutet, wenn man Jesus einfach nur kennt. Die unreinen Geister, von denen gerade die Rede war, kennen Jesus auch und schreien sogar, du bist Gottes Sohn. Doch auf diese Zeugnisse aus der Unterwelt legt Jesus keinen Wert und bringt sie zum Schweigen. Zum Thema Besessenheit werde ich übrigens in einer anderen Sendung noch ausführlich Stellung beziehen. Wenn man die Ereignisse, über die bisher im Markusevangelium berichtet wurde, Revue passieren lässt, dann könnte man den Eindruck bekommen, dass Jesus stets von anderen zum Handeln herausgefordert wird. Mal sind es die Pharisäer, die ihn drangsalieren. Dann wollen Leute zu ihm, die erwarten, dass er sie heilt. Und dann predigt Jesus auch noch und lehrt in der Synagoge. Trotzdem verliert er seine eigenen Pläne nicht aus den Augen. Das macht Vers 13 besonders schön deutlich. Da heißt es, und er ging auf einen Berg und rief zu sich, welche er wollte, und die gingen hin zu ihm. Das heißt, Jesus ist derjenige, der entscheidet, wer zu seinem engsten Jüngerkreis dazugehören soll. Er trifft die Wahl. Denn, so heißt es im Johannesevangelium, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Der Anfang dieses Verses klingt beim ersten Hinhören fast ein bisschen abweisend. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Aber dieser Versanfang stellt doch auch klar, wer die Verantwortung trägt. Und das empfinde ich als einen wirklich tröstlichen Gedanken. Der Apostel Paulus bringt diesen Sachverhalt genau auf den Punkt, indem er im Philipperbrief schreibt: Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden. Das gilt für Menschen, die sich heute entschließen, ein Leben in der Nachfolge Jesu zu führen, genauso wie für die Jünger zur Zeit Jesu. Ich lese weiter ab Vers 14. Und er setzte 12 ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete zu predigen und dass sie Vollmacht hätten, die bösen Geister auszutreiben. Erst an dieser Stelle macht Jesus den Kreis seiner 12 Jünger, die ihn bis zu seinem Tod begleiten sollen, komplett. Erst jetzt gibt er ihnen die Vollmacht zu predigen und böse Geister auszutreiben, damit sie handlungsfähig sind, auch wenn er selbst nicht dabei ist. In den Versen 16 bis 19 werden nun die Namen der 12 Jünger bzw. der 12 Apostel aufgezählt. Der besseren Übersicht wegen möchte ich sie richtiggehend durchnummerieren und zum Beispiel auch ihre Zweitnamen erwähnen, unter denen sie anderswo auftauchen. Erstens Simon Petrus. Er wird normalerweise immer als erstes genannt, wenn die Namen der Apostel aufgezählt werden. Zweitens Jakobus, der Sohn des Zebedäus. Drittens Johannes. Er ist der Bruder des Jakobus. Viertens Andreas, er ist der Bruder von Simon Petrus und wird häufig in einem Atemzug mit ihm genannt. Fünftens Philippus. Sechstens Bartholomäus, auch bekannt unter dem Namen Nathanael. Siebtens Matthäus, er ist der Verfasser des Matthäusevangeliums und wird im Markusevangelium Levi genannt. Achtens Thomas. Neuntens noch ein Jakobus, der im Markus-Evangelium an einer Stelle Jakobus der Kleine genannt wird. Ansonsten wird er auch als Jakobus, Sohn des Alpheus, bezeichnet, während der andere Jakobus ein Sohn des Zebedäus war. Zehntens Thaddäus, der auch Judas genannt wird. Elftens Simon Kananäus, beziehungsweise Simon der Zelot. Und schließlich zwölftens Judas Iskariot. Das also sind die 12 Männer, die Jesus als Jünger bzw. Apostel berufen hat und mit denen er in enger Gemeinschaft lebt. Ab Vers 20 wird nun berichtet: Und er, Jesus, ging in ein Haus, und da kam abermals das Volk zusammen, so dass sie nicht einmal essen konnten. Und als es die Seinen hörten, machten sie sich auf und wollten ihn festhalten, denn sie sprachen, er ist von Sinnen. Mit den Seinen in Vers 21 sind die Familienangehörigen von Jesus gemeint. Sie beobachten, wie er von Menschenmassen so bedrängt wird, dass er und seine Jünger kaum noch Zeit zum Essen haben. Und weil Jesus das mit sich machen lässt, unterstellen ihm seine Angehörigen, er habe den Verstand verloren. Nun könnte man sagen, gut, dass sie sich wenigstens um ihn kümmern und seine Not wahrnehmen, aber ihre Reaktion ist völlig daneben. Vielleicht hätte es gereicht, Jesus und seine Jünger in einem Hinterzimmer an einen gedeckten Tisch zu setzen und mit Hilfe von ein paar kräftigen Männern die Besucherströme zu kanalisieren. Aber nein, die Angehörigen Jesu sagen, er ist von Sinnen. Ähnliches passiert Christen auch heute noch, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Wenn etwa zehntausende Menschen zu einem Fußballspiel strömen, dann wird mit Wohlwollen darüber berichtet, selbst wenn einige fanatische Fans schon auf dem Weg dorthin ein paar Eisenbahnwaggons demoliert haben. Strömen dagegen halb so viele Menschen zu einer christlichen Großveranstaltung, dann macht man sich öffentlich Gedanken darüber, ob das Land womöglich von fundamentalistischen Christen unterwandert wird. Oder wenn Fußballfans gröhlen und sich die Stimmen der Sportreporter im Fernsehen schier überschlagen, dann spricht man von großer Begeisterung. Wenn Christen dagegen einen Gottesdienst mit ausgelassener Musik feiern und dabei klatschen, spricht man gleich von einer emotional aufgeladenen Stimmung. Aber auch als einzelner Christ kann ich auf ähnliche Weise wie Jesus die Missbilligung der Menschen um mich herum erleben. Wenn jemand ständig bis in die Nacht hinein schuftet, weil er als Politiker tätig ist, oder wenn ein beliebter Musiker pausenlos für seine Auftritte übt, dann geht das in Ordnung und man bewundert ihn sogar dafür. Aber jemand, der sich voll und ganz für seinen Glauben engagiert, wird womöglich als Fanatiker abgestempelt und gemieden. Von einigen seiner Angehörigen bekommt Jesus also zu hören, du bist von Sinnen. Und ich möchte diesen Angehörigen unterstellen, dass sie sich Sorgen um ihn machen und es im Grunde gut mit ihm meinen. Einige Theologen dagegen, die extra aus Jerusalem angereist sind, unterstellen ihm sogar, mit dem Teufel im Bunde zu stehen. Im Markus-Evangelium Kapitel 3 wird ab Vers 22 berichtet: Die Schriftgelehrten aber, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, er hat den Beelzebul und er treibt die bösen Geister aus durch ihren Obersten. Jesus aber rief sie zusammen und sprach zu ihnen in Gleichnissen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Wenn ein Reich mit sich selbst uneins wird, kann es nicht bestehen. Und wenn ein Haus mit sich selbst uneins wird, kann es nicht bestehen. Erhebt sich nun der Satan gegen sich selbst und ist mit sich selbst uneins, so kann er nicht bestehen, sondern es ist aus mit ihm. Niemand kann aber in das Haus eines Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken fesselt, erst dann kann er sein Haus berauben. Soweit die Verse 22 bis 27. Die Erklärung, die Jesus seinen Kritikern gibt, erscheint fast zu einfach, um wahr zu sein. Dabei trifft sie den Nagel genau auf den Kopf. Denn welches Interesse sollte der Teufel daran haben, dass Jesus böse Geister vertreibt und besessene Menschen von ihrer Plage befreit? Die Argumentation der Schriftgelehrten ist also schlichtweg Unsinn. Und das müssten sie eigentlich auch einsehen, nachdem Jesus ihnen ihre seltsamen Schlussfolgerungen vorhält. Aber sie beharren darauf, Jesus steht mit dem Teufel im Bunde. Das wiederum ist nun eine Behauptung, die die ganze Botschaft Jesu und sein Selbstverständnis als Sohn Gottes in Frage stellt. Deshalb entgegnet er ihnen, weiter ab Vers 28, Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden werden den Menschenkindern vergeben, auch die Lästerungen, wie viel sie auch lästern mögen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig. Denn sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Über die Sünde gegen den Heiligen Geist, die nicht vergeben werden kann, wird häufig spekuliert. Und oft haben gerade solche Christen Angst davor, diese Sünde begangen zu haben, die Gott doch von Herzen lieben und mit ihrem ganzen Leben Gott ehren möchten. Ich meine, dass sich solche Christen nicht selbst mit dem Gedanken quälen sollten, habe ich womöglich den Heiligen Geist gelästert. Bei den Schriftgelehrten zur Zeit Jesu bestand diese Lästerung ja auch nicht aus einem falschen Wort, und diese Lästerung entstand auch nicht aus der besonderen Situation heraus, sondern der springende Punkt war, dass sie als Schriftgelehrte, die sich in Gottes Wort bestens auskannten, beharrlich Front machten gegen Gott. Des Weiteren sollten Christen, die Angst davor haben, sie könnten die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen haben, Folgendes bedenken. Jesus erwähnte diese besonders schwere Sünde, bevor er am Kreuz für die Sünden der Menschen starb. Sollte er später tatsächlich für alle Sünden gestorben sein, mit einer Ausnahme, nämlich der unverzeihlichen Sünde gegen den Heiligen Geist? Sie merken schon, hier tun sich wichtige Fragen auf, die von Christen dennoch sehr unterschiedlich beantwortet werden. Ich persönlich komme aufgrund der eben vorgelesenen Bibelstelle zu zwei Feststellungen. Erstens, im konkreten Fall geht es darum, dass die Schriftgelehrten das offensichtliche Handeln Gottes als Werk des Teufels bezeichnet haben. Und zweitens, als Jesus von dieser Sünde sprach, die nicht vergeben werden kann, hatte er sein Werk als Erlöser der Welt noch nicht vollbracht. Ich komme jetzt zum letzten Abschnitt von Markus 3, die Verse 31 bis 35. Nun tauchen die engsten Angehörigen von Jesus auf. Anscheinend haben sie aber nichts mit denen zu tun, die meinten, dass Jesus von Sinnen sei. Ab Vers 31 wird berichtet, und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen und sprach, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Diese Aussage Jesu ist gewiss nicht als Affront gegen seine eigene Mutter, seine Brüder und seine Schwestern zu verstehen. Genau genommen handelt es sich übrigens um Halbbrüder und Halbschwestern, denn sie stammten ja tatsächlich von Maria und Josef ab, während Jesus nur der leibliche Sohn von Maria war. Wie es auch sei, für Jesus spielen verwandtschaftliche Beziehungen eine untergeordnete Rolle. Ihm ist es wichtig, dass Menschen den Willen seines himmlischen Vaters tun. Und daraus ergibt sich eine wunderbare geistliche Verwandtschaftsbeziehung. In Johannes 1, Vers 12 heißt es zum Beispiel, wie viele Jesus aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Gottes Kinder. Das heißt, nicht nur Jesus, sondern alle Christen dürfen Gott als ihren Vater bezeichnen. Und Jesus? Er ist mein Bruder. Gotteslästerung. Das ist ein schwerer Vorwurf, den die Pharisäer und andere religiöse Führer Jesus anlasten. Ein Vorwurf, der ihn später noch schwer in Bedrängnis bringen wird. In der nächsten Sendung aus der Reihe durch die Bibel steht aber erstmal Kapitel 4 des Markus-Evangeliums im Mittelpunkt. Und damit eine ganze Reihe von Gleichnissen, die Jesus erzählt. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gott befohlen.